Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sebastian Moritz einen schönen guten Tag. Mitten in Europa herrscht Krieg. Die Corona-Pandemie ist immer noch nicht überstanden, doch am meisten Sorgen macht vielen Menschen etwas anderes. Die steigenden Preise. Die Furcht vor der Inflation ist derzeit die größte Sorge der Deutschen. Das geht aus einer heute veröffentlichten Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey hervor. Fast jeder Dritte fürchtet demnach, dass er seinen Lebensstil einschränken muss, weil das Geld nicht mehr reicht. Gleichzeitig erfahren wir aus China, dass die Null-Covid-Strategie die Wirtschaft stärker bremst als erwartet. Die Industriebetriebe in Deutschland hingegen berichten, dass ihre Auftragsbücher so gut gefüllt sind wie noch nie. Wie das alles miteinander zusammenhängt, sortieren wir im Laufe dieser Sendung. Zunächst aber der Blick nach Brüssel, denn die Europäische Kommission hat heute vorgestellt, was sie von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone erwartet. Und die Aussichten sind mal wieder wenig optimistisch, wie Peter Capern berichtet.
Paolo Gentiloni steht da im Brüsseler Pressesaal wie ein italienischer Venditore di Gelati, ein Eisverkäufer auf der Ponte Vecchio, dem in der Sommersonne das Eis wegschmilzt. Von Prognose zu Prognose hat der italienische Wirtschaftskommissar weniger vorzuweisen. Eigentlich sollte die EU seinen früheren Prognosen zufolge mitten in einem robusten Wirtschaftsaufschwung stecken, auf Erholungskurs sein nach den ökonomischen Verheerungen der Corona-Pandemie. Doch immer neue Probleme mit den Lieferketten, steigende Energiepreise und nun auch noch der Ukraine-Krieg machen die ursprünglich hübschen Perspektiven Schritt für Schritt zunichte. Das Ergebnis?
Growth in the EU economy is revised lower. And inflation higher.
In der neuen Prognose fallen mal wieder das Wachstum niedriger und die Inflation höher aus als zuvor vorhergesagt. Konkret heißt das, für die Eurozone erwartet Gentiloni für das laufende Jahr nun noch ein Wachstum von 2,7%. Im vergangenen Herbst war er noch davon ausgegangen, dass die Wirtschaft um 4% zulegt. Russlands Angriff auf die Ukraine bedeutet also, dass die wirtschaftliche Erholung in der Europäischen Union länger auf sich warten lässt.
7 member states, including Germany, Spain and Italy, had not reached their pre-pandemic output level by the end of last year.
7 Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, Spanien und Italien, sind beim Bruttoinlandsprodukt immer noch nicht wieder dort, wo sie vor der Corona-Pandemie gewesen sind. Im zweiten Quartal dieses Jahres werde die deutsche Wirtschaft sogar schrumpfen, so Gentiloni, und erst im dritten wieder wachsen.
Overall, the GDP is projected to grow by 1.6 this year and 2.4 next year.
Insgesamt werde die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 1,7% und im nächsten um 2,4% zulegen. Weniger Wachstum also, dafür aber mehr Inflation. Die hat den höchsten Stand in der Geschichte der Währungsunion erreicht.
Inflation has been picking up momentum since early 21.
Seit Anfang 2021 steigt die Inflation. In der Eurozone lag sie im letzten Quartal 21 bei 4,6%, im ersten Quartal 2022 dann bei 6,1% und im April bei 7,5%. Immerhin, nach Ansicht der Kommissionsexperten, wird der Höhepunkt der Inflation bald erreicht sein, nämlich noch in diesem Quartal. Im Jahresdurchschnitt wird die Teuerungsrate in der Eurozone dann bei 6,1% liegen und im nächsten Jahr auf 2,7% fallen. Allerdings, es könnte auch viel schlimmer kommen, nämlich dann, wenn Russland der EU den Gashahn zudreht.
GDP growth rate would be around 2.5 and 1 percentage point below the forecast.
Dann würde, so Wirtschaftskommissar Gentiloni, das Wachstum zwischen 1 und 2,5 Prozentpunkten geringer ausfallen als vorhergesagt und die Inflation würde in diesem Jahr dann um weitere 3 und im nächsten Jahr um einen weiteren Prozentpunkt zulegen.
Steigende Energiepreise sind also das große Risiko für die Unternehmen in der Europäischen Union. Die chinesische Wirtschaft hingegen leidet aktuell vor allem unter den Folgen wochenlanger Corona-Lockdowns in Metropolen wie Shanghai. Die Industrie musste ihre Produktion herunterfahren, der Umsatz im Einzelhandel sank und die Arbeitslosenquote schnellte in die Höhe. Eva Lambi-Schmidt mit Einzelheiten zu den neuen Zahlen der Pekinger Statistikbehörde.
Die Produktion der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist im April um 2,9% geschrumpft im Vergleich zum Vorjahresmonat. In Shanghai, der für die chinesische Gesamtwirtschaft wichtigen Finanz- und Hafenstadt, konnten die meisten Unternehmen während des Lockdown-Monats April nicht produzieren. Sondergenehmigungen gab es zu Beginn des Lockdowns nur für die Chemie- und Lebensmittelindustrie und für wenige andere. Mittlerweile dürfen auch Unternehmen in anderen Branchen wieder den Betrieb aufnehmen. Auch der Konsum, der in der Volksrepublik etwa 60% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, ist eingebrochen. Nach den Zahlen des Nationalen Statistikamts ist der Konsum im April um 11,1% zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Seit mehr als 1,5 Monaten sind in Shanghai die meisten der mehr als 25 Millionen Menschen in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt. Ab heute gibt es für den Einzelhandel und Dienstleistungssektor erstmals wieder eine Perspektive. Supermärkte und Friseure dürfen offiziellen Angaben der Stadt zufolge unter Corona-Auflagen wieder öffnen, auch wenn noch vergleichsweise wenige potenzielle Kunden sich frei bewegen dürfen. Shanghai will laut einer offiziellen Ankündigung bis Juni wieder vollständig zur Normalität zurückkehren. Das selbstgesetzte Ziel von 0 Neuinfektionen außerhalb der staatlichen Isolationszentren hat die Stadt bisher nicht erreicht. Die Behörden haben zuletzt weniger als 1.000 Neuinfektionen am Tag gemeldet. In den vergangenen Wochen hat die Stadtverwaltung immer wieder Lockerungen angekündigt, diese aber teilweise nicht umgesetzt oder wieder rückgängig gemacht. Die chinesische Staats- und Parteiführung hält weiterhin an der strikten Null-Covid-Strategie fest und reagiert auf kleinste Corona-Ausbrüche mit Lockdowns, Massentests und Reisebeschränkungen.
Eva Lambi-Schmidt war das mit einem Bericht aus Shanghai. Und wenn in China die Produktion hakt, dann kommt das auch bei uns in Deutschland an. In der Industrie ist jede Menge zu tun. Der Berg an unerledigten Aufträgen ist so groß wie noch nie. Klingt erstmal gut, ist aber kein Grund zur Freude, wie Bibiana Barth berichtet.
Es klingt wie im Paradies. Monatelang könnten Industrieunternehmen produzieren und das ohne einen einzigen neuen Auftrag. Das ergab eine Umfrage des Münchner IFO-Instituts unter 2000 Unternehmen. Spitzenreiter ist die Autoindustrie, die mehr als 7 Monate ohne Neuauftrag produzieren könnte. Gefolgt vom Maschinenbau mit 6,5 Monaten. Allerdings kein Grund zum Jubeln, sagt Thomas Hühne vom BDI, dem Bundesverband der deutschen Industrie.
Also sagen wir es mal so, früher hätte man sich darüber gefreut, wenn man volle Auftragsbücher hätte. Da war das alles immer ein Nachfrageproblem. Mittlerweile haben wir ein Angebotsproblem. Das heißt, die Unternehmen würden gerne produzieren, die haben die Aufträge, aber ihnen fehlt Material oder ihnen fehlen Fachkräfte und sie können die ganzen Aufträge nicht abarbeiten.
Es ist die Verwaltung der Knappheit und es mangelt an allen Stellen.
Wir hatten im vergangenen Jahr die Halbleiterproblematik. Im Frühjahr hatten wir das Problem mit Kabelbäumen, die in der Ukraine produziert wurden. Im Maschinenbau ist es teilweise so, dass die Unternehmen volle Lager haben, ihre Maschinen so gut wie fertig haben, aber die ein oder anderen Kleinteile noch fehlen, ohne die das nicht ausgeliefert werden kann.
Durch die Null-Covid-Strategie in China wird das Problem nochmal verschärft. Denn wenn keine Arbeiter Schiffe entladen und beladen können, verlässt auch kaum Fracht die großen Häfen in China. So Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut.
15% der Vorprodukte, die Deutschland bezieht, kommen aus China. Und bis eben Schiffe in China ablegen und bei uns anlanden, dauert das in der Regel 6 Wochen oder so. Das heißt, der Lockdown, der vor einigen Wochen begonnen hat, der wird sich erst in den nächsten 1-2 Wochen bei uns bemerkbar machen. Und das werden wir auf jeden Fall spüren.
Die Industrie versucht sich anzupassen und hat seit Beginn der Corona-Krise einiges umgestellt. Zum einen wurde der Lieferantenkreis erweitert, um nicht mehr nur von einigen wenigen Lieferanten abhängig zu sein, so Thomas Hühne vom BDI.
Der zweite Punkt, das ist erhöhte Lagerhaltung. Das hat natürlich dann auch wieder zur Folge, wenn jetzt auf einmal alle anfangen, große Lagerpositionen aufzubauen, dann haben Sie natürlich einen riesigen Nachfrageschub, der dann auch wieder nicht abgearbeitet werden kann. Also wenn Sie so wollen, ist das dieser berühmte Klopapier-Effekt, den wir eben vor 2 Jahren hatten, alle rennen in den Laden und dann entsteht natürlich ein riesiger Engpass.
Die Endverbraucher spüren vor allem 2 Dinge. Die langen Wartezeiten auf bestellte Produkte und steigende Preise. Denn Unternehmen versuchen, ihre höheren Kosten auch weiterzugeben, erklärt Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut.
Aber sie können das halt nur zum Teil. Wir haben das auch mal die Unternehmen gefragt, in der Industrie zum Beispiel. Sie können etwa 50% der gestiegenen Kosten weitergeben. Das heißt, unterm Strich belastet das die Unternehmen.
Nach Schätzungen des Münchner IFO-Instituts liegt der Auftragsstau bei etwa 100 Milliarden Euro. Die vollen Auftragsbücher sind also eher ein Kapitalstau. Und über Stau auf der Autobahn freut man sich ja auch nicht sonderlich.
Und wir bleiben gedanklich auf der Autobahn. Für viele ist die Fahrt im eigenen Auto am Ende doch bequemer, als sich in eine volle Bahn zu quetschen oder eine Viertelstunde auf dem Bus zu warten. Dahinter steckt oft die Erkenntnis, wer umweltfreundlich von A nach B kommen möchte, muss halt auf Komfort verzichten. Doch was ist uns wichtiger, unsere eigene Bequemlichkeit oder der Schutz der Umwelt? Eine Umfrage des TÜV-Verbands ist dieser Frage nachgegangen. Mischa Erhardt berichtet.
Bahn, Fahrrad, Laufen oder Auto? Die Gretchenfrage zur Fortbewegung findet in der Mobilitätsstudie des TÜV-Verbandes auch in diesem Jahr eine klare Antwort.
Deutschland bewegt sich mobil und das beliebteste Verkehrsmittel ist nach wie vor das Auto, belegt hier mit Abstand den Platz 1. Und das ist insofern bemerkenswert, als dass es eben auch vor der Corona-Pandemie das Verkehrsmittel Nummer 1 gewesen ist, aber es nochmal deutlich sich steigern konnte damals. Das Auto zählt also zu den Corona-Gewinnern.
Sagt Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbandes. Rund 72% geben an, an gewöhnlichen Werktagen ein Auto zu benutzen. Eine Umfrage vor der Pandemie hatte noch einen Anteil von 65% ergeben. Zurückzuführen ist das darauf, dass viele Menschen während der Pandemie Busse und Bahnen aus Angst vor Ansteckungen gemieden haben. Doch auch der Wunsch nach individueller Fortbewegung spielt eine Rolle, und zwar noch vor der Umweltfreundlichkeit.
Tatsächlich, das Thema Nachhaltigkeit, auch das geben die Befragten an, ist ihnen ein Anliegen. Allerdings bei der individuellen Mobilitätsentscheidung geben andere Gründe den Ausschlag. Da kommt es eben auf Unabhängigkeit, Flexibilität und Schnelligkeit und vor allen Dingen auch Sicherheit an. Und da ist das Auto bei den meisten der Befragten eben noch das Mittel der Wahl, um diese Bedürfnisse der Mobilität zu befriedigen.
Andererseits geben die Befragten in der TÜV-Mobilitätsstudie aber auch zu Protokoll, dass Umwelt- und Klimaschutz bei der Verkehrsmittelwahl oder beim Kauf neuer Fahrzeuge eine große oder sehr große Rolle spielen. Allerdings gibt es bei der Überlegung, sich beispielsweise ein Elektroauto zuzulegen, aus Sicht der Befragten große Hürden. Joachim Bühler.
Das ist vor allen Dingen die Reichweitenangst, also wie weit komme ich mit dem E-Fahrzeug, die hohen Anschaffungskosten und die Ladeinfrastruktur. Das sind die drei wesentlichen Hürden für die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs. Also hier gibt es einerseits einen Auftrag an die Hersteller, kostengünstigere E-Fahrzeuge zu bauen und andererseits einen klaren Auftrag an die Politik, die Ladeinfrastruktur endlich so auszubauen, dass man eben ohne Reichweitenangst mit dem Elektrofahrzeug durch Deutschland fahren kann.
Abgesehen davon aber erfreut sich das Fahrrad zunehmender Beliebtheit. Es hat seit der letzten Umfrage des TÜV-Verbandes sogar den öffentlichen Nahverkehr von Platz 2 hinter dem Auto verdrängt. Das wiederum liegt auch daran, dass der öffentliche Personennahverkehr als zu teuer wahrgenommen wird. Rund 80% der Befragten wünschen sich einen kostenlosen ÖPNV ebenso wie seinen beschleunigten Ausbau.
Der ÖPNV muss günstiger werden. Die Mehrheit wünscht sich einen kostenlosen ÖPNV und er muss besser werden, vor allen Dingen auf dem Land. Und wir brauchen eine Fahrradinfrastruktur, die diesen neuen Bedürfnissen gerecht wird. Also Fahrradinfrastrukturausbauoffensive, besserer und vor allen Dingen kostengünstigerer ÖPNV wünschen sich die Deutschen.
Und das, so der TÜV-Verband, sei eine eindeutige Handlungsaufforderung an die Ampelkoalition in Berlin. Joachim Bühler.
Das ist die Aufgabe der neuen Regierung, Infrastruktur für Fahrrad und ÖPNV und eben mehr tun für das Thema Elektromobilität, gerade beim Thema Ladesäulen, denn das ist nach wie vor eines der Haupthindernisse, warum sich Menschen so ein Elektrofahrzeug nicht anschaffen.
Und auch das ist ein Aspekt, wenn es darum geht, unser Klima zu schützen. Noch nie sind so viele Bäume abgestorben wie im Jahr 2020, heißt es im jüngsten Waldschadensbericht der Bundesregierung. Etwa 280.000 Hektar müssen neu aufgeforstet werden. Das ist eine Fläche größer als das Saarland. Die Agrarminister von Bund und Ländern wollen hier gegensteuern und haben sich deshalb heute zu einer Sonderkonferenz getroffen. Unser Reporter Thomas Wagner hat das Treffen für uns begleitet. Herr Wagner, wie wollen die Agrarministerinnen und Agrarminister den Wald denn nun retten?
Ja, durch eine Änderung des Waldgesetzes, das hat Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister von den Grünen, vor wenigen Minuten hier digital verkündet. Man muss wissen, dass die Abschlusspressekonferenz nur eine Stunde nach hinten verschoben worden ist. Das deutet darauf hin, dass man da heftig diskutiert hat. Aber diese Änderung des Waldgesetzes, die läuft darauf hinaus, dass Waldbesitzer besser unterstützt werden, zum Beispiel bei sogenannten Ökosystemleistungen, also dass sie den Wald nicht nur auf die ökonomische Nutzung hin ausrichten, sondern eben auch auf ihren Nutzen für die Ökologie, das ist das eine, und dass man natürlich auch mehr Mittel bereitstellt für die Wiederaufforstung. Cem Özdemir.
Damit unterstützen wir den Umbau unserer Wälder hin zu artenreichen und klimaresistenten Mischwäldern. Außerdem wollen wir zusätzliche Leistungen der Waldbesitzenden für mehr Klimaschutz und mehr Biodiversität auf den Weg bringen. Wir haben dazu ein Modell entwickelt, das wir heute mit den Ländern diskutiert haben. Das erste Modul des Modells soll noch in diesem Jahr an den Start gehen, zum Beispiel die Extensivierung der Nutzung in Wäldern, die einen besonders hohen Wert für die Biodiversität besitzen.
Naja, diese Geschichte mit der Extensivierung, die wird nicht überall auf Fälle Begeisterung stoßen. Mir liegt eine Stellungnahme des Landeswaldverbandes Baden-Württemberg vor, der diese Agrarministerkonferenz natürlich auch beobachtet hat. Und da wünscht man sich eigentlich eher eine Intensivierung. Man sagt nämlich, Holz in der wirtschaftlichen, ökonomischen Nutzung bindet CO2, sei damit ein probates Mittel gegen den Klimawandel. Und man weist natürlich darauf auch darauf hin, dass gerade die Waldbesitzer überdurchschnittlich stark vom Klimawandel betroffen sind, also eine sozusagen zweiseitige Sichtweise, Betroffenheit, aber dann auch die Möglichkeit, etwas zu tun, indem man eben mehr Holz auch in die Nutzung überführt und damit mehr CO2 bindet. So die Stellungnahme des Landeswaldverbandes. Hier sieht man eine kleine Differenz zu dem, was die Agrarminister da mit ihrer Extensivierung, die man da im Bundeswaldgesetz festschreiben will, sich vorgestellt haben.
Nun bringen ja Hitzewellen und Dürreperioden noch ein weiteres Risiko mit sich. Die Waldbrandgefahr, die steigt. Auch das war ja heute Thema. Welche Antworten haben die Agrarministerinnen und Agrarminister darauf?
Naja, also da sollen die, das wurde auch gerade vor wenigen Minuten gesagt, da sollen die Bundesländer viel dichter zusammenrücken als bisher. Es soll bundesländerübergreifend eine Zusammenarbeit geben. Einerseits sozusagen im Notzustand, also gegenseitige Hilfe, aber dann natürlich auch im besseren Austausch von Erfahrungen, wie man der Waldbrandgefahr Herr werden kann. Da sei, hieß es gerade eben, noch einige Luft nach oben.
Dem deutschen Wald geht es schlecht. Die Agrarminister von Bund und Ländern haben heute darüber beraten, wie sie den Wald retten können. Mein Kollege Thomas Wagner war das mit den Informationen. Vielen Dank. Bei unserem nächsten Thema geht es nur auf den ersten Blick um Pommes und Burger. Beim zweiten Blick steckt wesentlich mehr dahinter. Als die US-Fastfood-Kette McDonald's zu Sowjetzeiten im Kalten Krieg ein Schnellrestaurant in Moskau eröffnete, galt das als Zeichen der Entspannung zwischen Russland und den USA. Heute haben die Verantwortlichen der Fastfood-Kette erklärt, dass sie sich nach mehr als 30 Jahren aus dem Russland-Geschäft zurückziehen wollen. Wegen des Kriegs in der Ukraine sei es nicht länger vertretbar, in Russland Geschäfte zu machen. Damit ist die Liste westlicher Unternehmen, die sich aus Russland verabschieden, noch mal länger geworden. Auch der französische Autobauer Renault hat sich hier heute eingereiht. Was bedeutet das für die russische Wirtschaft? Christina Nagel berichtet aus Moskau.
Der AvtoVAZ-Konzern wird wieder vollständig russisch. Das Vermögen der Renault-Gruppe im Land ist in das Eigentum des Staates übergegangen, verkündete die Sprecherin der Wirtschaftsnachrichten mit Verweis auf das russische Ministerium für Industrie und Handel. Die Stadt Moskau übernimmt die Anteile von Renault Russland. Die Mehrheitsanteile am Hersteller AvtoVAZ gehen an ein staatliches Institut. Der Konzern wird weiterhin die gesamte Lada-Palette in seinen Werken produzieren und sich auch weiter um den Kundendienst für Renault-Fahrzeuge in Russland kümmern. Der Rückzug großer Konzerne, das die gängige Argumentationslinie, schade nur den westlichen Partnern, die einen großen Markt und ihre Investitionen abschreiben müssten. Nicht aber Russland, betont Parlamentssprecher Vjatcheslav Volodin in einem Interview mit der Komsomolskaja Pravda. Jetzt haben wir die Chance, unsere eigene, national orientierte Wirtschaft zu schaffen. Wir sind kein Parierland. Wir haben viele Freunde in der Welt, viele Partner. Partner, die dringend gebraucht werden, als Investoren, die einspringen, um die Arbeitsplätze in Russland auf Dauer erhalten zu können, und als Zwischenhändler. Denn ohne sogenannte Parallelimporte von produktionswichtigen Teilen wird es in vielen Bereichen, auch in der Automobilbranche, nicht gehen. Ende März hat die russische Regierung verfügt, dass besonders nachgefragte Produkte aus ausländischer Produktion ohne Zustimmung der Hersteller über Dritte importiert werden können. Schon jetzt stehen auf der entsprechenden Liste diverse Waren internationaler Hersteller, von Haushaltsgeräten bis hin zu Ersatzteilen für Autos. Und es dürften schon bald weitere hinzukommen. Denn auch der Rückzug von Siemens aus dem Russland-Geschäft werde Folgen haben, meint die unabhängige Wirtschaftsexpertin Natalia Subarevich. Vor allem für den Zugverkehr im Hochgeschwindigkeitsbereich. Solange es noch Material für die Züge gibt, fahren sie. Aber wenn weitere Ersatzteile gebraucht werden, Was tun wir dann? Es wird versucht, mehrgleisig zu fahren. Zum einen wird die Justiz bemüht. Eine einstweilige Verfügung sieht bereits vor, dass die russische Eisenbahn die gesamte Siemens-Technik inklusive der Ersatzteile, die im Land sind, weiter nutzen kann. Zum anderen setzt Russlands Industrie- und Handelsminister Denis Manturow auch hier auf Importe über befreundete Drittstaaten und langfristig auf Ersatz aus russischer Produktion. Ich hoffe, dass unsere Unternehmen, die bisher an Siemens-Produkten interessiert waren, motiviert sein werden, im Land verfügbare Ressourcen und Angebote zu nutzen, um die Lieferung ihrer Produkte auf unseren Markt nicht einschränken zu müssen. Der Wirtschaftsexperte Dmitri Potapenko fühlt sich, wie er in der Sendung Nawalny Live erklärte, erinnert an sowjetische Zeiten. Das heißt, wir folgen der gleichen Logik. Wir nehmen ein Muster, bauen es auseinander und versuchen es auf irgendeine Weise nachzubauen. Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin will in der Tat an alte Zeiten anknüpfen, um das Renault-Werk und den Automobilmarkt wieder in Schwung zu bringen. So sollen in Moskau noch in diesem Jahr Autos der Traditionsmarke Moskvitsch vom Band laufen.
Russland sucht also nach Antworten auf den Rückzug westlicher Unternehmen. Und in der Europäischen Union geht der Streit um das geplante Ölembargo weiter. Im Fokus der Finanzmärkte stand heute allerdings ein ganz anderer Rohstoff. Der Weizenpreis hat ein neues Rekordhoch erreicht. Sebastian Schreiber in Frankfurt, was steckt dahinter?
Ja, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar sind auch die Weizenpreise in die Höhe geschossen. Die Ukraine ist ja weltweit einer der größten Produzenten von Weizen. Seit Ende Februar hat sich der Preis für eine Tonne des Rohstoffs an der Pariser Börse Euronext fast verdoppelt. Der jüngste Anstieg allerdings auf einen Preis von 435 Euro je Tonne hängt mit einer Ankündigung Indiens zusammen. Das Land will Exporte von Weizen erstmal aussetzen und die eigene Bevölkerung mit diesem Rohstoff versorgen. Indien fällt also damit als Lieferant aus, wenn es darum geht, Weizen aus der Ukraine langfristig zu ersetzen.
Lassen uns auf den heutigen Handelstag an den Börsen schauen. Welche Unternehmen haben hier heute besonders für Aufsehen gesorgt?
Ja, im Fokus stand hier heute zum Beispiel die Billigfluglinie Ryanair. Der Konzern hat Zahlen vorgelegt, aber auf eine Prognose für das laufende Jahr will sich die irische Airline nicht festlegen. An der Börse in Dublin ging es da heute zeitweise kräftig bergab zum Handelsschluss oder kurz davor kann Ryanair das Minus allerdings eindämmen. Die Papiere verlieren etwa 1% an Wert heute. Hier in Frankfurt hat der Aktienmarkt den Schwung der Vorwoche verloren. Die gegenwärtigen Risiken der Weltwirtschaft sind da wieder stärker in den Vordergrund getreten, angefangen von der Inflation, aber auch die Lage des Krieges in der Ukraine spielen da natürlich eine Rolle. Der DAX steht kurz vor dem Handelsschluss bei einem Stand von 13.932 Punkten. Das ist doch ein deutliches Minus von 0,7%. Aber ein paar Gewinner gibt es auch am deutschen Aktienmarkt. Sartorius zum Beispiel, der Labortechnikhersteller aus dem DAX, aus Göttingen, profitiert von einer guten Analystenbewertung und legt heute gut 2% an Wert zu.
Interessant ist ja die Entwicklung des Aktienkurses beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Aktie war ja am Freitag kräftig eingebrochen, nachdem sich Elon Musk dann doch zögerlich gezeigt hat, was seine Übernahmepläne angeht. Wie ist die Twitter-Aktie in die neue Woche gestartet?
Tja, Twitter macht da weiter, wo die Aktie am Freitag aufgehört hatte. Sie fällt auch heute wieder relativ kräftig. Zeitweise ging es da heute an der Wall Street um mehr als 6% bergab. Es ist offen, wie es weitergeht mit der Übernahme durch Elon Musk. Der Tech-Investor hatte diese Übernahmepläne am Freitag ja erstmal auf Eis gelegt. Da hieß es, er wolle erst analysieren, wie groß der Zahl sogenannter Bots auf Twitter ist. Also das meint Accounts, hinter denen keine echten Menschen stecken. Wie es weitergeht bei dieser Übernahmegeschichte.
Schon länger unter Druck steht der Goldpreis. Als Grund dafür gilt der steigende Dollarkurs. Wie ist der Goldpreis in die neue Woche gestartet?
Der Preis je Feinunze Gold ist heute zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen, nämlich deutlich unter die Marke von 1.800 Dollar je Feinunze. Das sind etwa 1.715 Euro. Jetzt am Nachmittag liegt der Preis wieder etwas überhalb dieser Marke. Dennoch zeigt sich, dass es das Gold in der gegenwärtigen Lage nicht so einfach hat, wie es der Ruf als sicherer Hafen für Krisenzeiten vielleicht vermuten lässt. Sie haben ja den starken Dollar schon angesprochen. Der lastet auch auf dem Goldkurs, da das Edelmetall überwiegend in US-Dollar gehandelt wird und dann in anderen Währungsräumen dadurch eben auch teurer wird.
Und zum Schluss noch der Blick auf den Euro und die Umlaufrendite.
Der Euro legt heute leicht zu, der Referenzkurs bei 1,0422 Dollar. Die Umlaufrendite steigt auf einen Stand von 0,83%.
Vielen Dank, Sebastian Schreiber in Frankfurt. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Hier im Deutschlandfunk geht es hier nach den Nachrichten weiter mit Kultur heute und der Kollegin Karin Fischer. Ein Thema bei ihr in der Sendung ist die Ausrichtung der Schriftstellervereinigung PEN, deren Vorsitzender Dennis Yücel ja gerade zurückgetreten ist. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.